Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte bei meiner letzten Predigt ja schon über die Liebe Gottes nachgedacht. Wie ist eigentlich diese wahre Liebe? Und ich hatte sie mit einem nie versiegenden Wasserfall verglichen. Und deshalb werde ich heute auch immer noch aus dieser Quelle des lebendigen Wassers schöpfen und weiter über die Liebe sprechen. Wir haben als Schriftlesung den Text aus dem ersten Korintherbrief gehört. Und bei der letzten Predigt hatte ich zum einen über die ersten drei Verse gepredigt, wo es so um diese Frömmigkeit geht, die aber eigentlich tot ist, wenn sie nicht durchdrungen und angetrieben ist von der Liebe Gottes. Und ich hatte darüber gesprochen, dass die Liebe Gottes die Wahrheit liebt. Also überall da, wo Lüge ist, wo Täuschung ist, das ist nicht die Liebe Gottes. Und mit dieser Wahrheit geht auch die Gerechtigkeit Gottes einher, an der sich Gott freut, nämlich wenn die lebensnotwendigen Bedürfnisse des Menschen erfüllt werden und nicht einfach so ein Gießkannenprinzip, alle bekommen gleich viel, sondern Gott schaut von Situation zu Situation, von Mensch zu Mensch, was brauchst du, was möchte ich dir geben? Und heute möchte ich auf zwei weitere Verse eingehen. Meine Ausgangsfrage in der damaligen Predigt war, von welcher Liebe sprichst du, wenn du von Liebe sprichst? Das ist wichtig, wenn wir im normalen Leben, im Alltagsleben, im Beruf, in der Familie mit diesem Thema konfrontiert werden, wenn Menschen sagen, ja, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, Hauptsache man liebt einander, dann darf man mal hinterfragen, ja, welche Liebe ist denn das, wovon du da sprichst? Welches Gesicht, welchen Charakter, welches Wesen hat diese Liebe? Dann werden wir nämlich manchmal feststellen, dass es gar keine echte, wahre Liebe ist, sondern Egoismus, der sich ein bisschen verkleidet hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir differenzieren. Ich glaube, es gibt viele Worte, die häufig und oft verwendet werden. Und die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was damit verbunden ist. Ein weiteres Wort neben der Liebe wäre das Wort Toleranz. Wenn wir von Toleranz sprechen, dann denken die meisten, das bedeutet, jeder darf machen, was er will. Wir tolerieren alles. Aber wir müssen und brauchen gar nicht alles zu tolerieren. Tolerare aus dem Lateinischen heißt ja, wir dulden etwas. Das heißt, etwas entspricht nicht unseren Regeln, unseren Maßstäben und unter gewissen Bedingungen können wir etwas ertragen und erdulden, aber das hat eine Grenze. Es gibt auch Dinge, die sind schädlich und die tolerieren wir nicht. Aber da gibt es noch viele andere Begriffe, wie auch der Begriff Gerechtigkeit. Ne? Was verstehen wir darunter? Was versteht Gott darunter? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tiefer schauen, weil Gott auch ein Gott ist, der tiefer schaut. Gott ist kein Gott, der an der Oberfläche stehen bleibt. Ist total logisch, weil Gott hat diese Welt geschaffen und er kennt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir sehen das nicht auf den ersten Blick, deshalb brauchen wir seinen Geist, deshalb brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, dass wir genauso lernen zu sehen, wie Gott sieht. Und es stimmt, das ist total anstrengend. Und ich glaube, diese Anstrengung, die spüren wir auch in der Welt, weil die Welt immer komplexer wird. Und oft fühlen wir uns davon auch überfordert. Und jetzt predige ich noch, dass wir unterscheiden sollen, differenzieren sollen. Das ist anstrengend, aber wir haben ein großes Privileg, was wir nutzen dürfen. Wir dürfen jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, immer wann wir wollen, uns die Zeit nehmen, ruhig zu werden, in die Stille zu gehen, die Gedanken zu sortieren und Gott um Einsicht zu bitten. So wie es wichtig ist, dass wir in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft unterscheiden und differenzieren lernen, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich werde es auch gleich noch erklären, warum. Genauso wichtig ist es, dass wir in der christlichen Gemeinde, im Leib Christi lernen, die Geister zu unterscheiden. Dass wir wirklich lernen, dahinter zu schauen. Was ist der Antrieb? Was ist die Ambition, die Motivation dahinter? Ist das ein selbstbezogener, egoistischer Antrieb oder ein Antrieb aus Angst? Ganz oft treibt uns Angst an, aber das möchte Gott nicht und das ist nicht hilfreich für ein gutes Miteinander. Der einzige wahre gute Antrieb ist der des Heiligen Geistes für die Kinder Gottes und der Heilige Geist bringt Liebe in uns hervor. Und was der Heilige Geist noch hervorbringt, und das ist mein erster Punkt, der auch im Predigttext oder in der Schriftlesung vorkam, er bringt Geduld hervor. Denn die Liebe Gottes ist geduldig. Das ist mein erster Punkt. Und ich muss ehrlich sagen, nach diesen ersten drei Versen, also wenn ich mit den Sprachen der ganzen Welt mit Engelszungen reden könnte, wenn ich Gaben der Prophetie und der Einsicht und Erkenntnis hätte, wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen kann, wenn ich meinen ganzen Besitz hingeben würde, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Das sind ja schon drei Verse, die uns total in die Mangel nehmen und sagen, keine leere, tote Frömmigkeit. Sehr anspruchsvoll, das erstmal zu begreifen, weil wir tun schon manches um der Frömmigkeit willen. Und jetzt kommt der nächste Hammer in Vers 4, wo es heißt, die Liebe Gottes ist geduldig. Warum? Weil die wenigsten Menschen wirklich geduldig sind. Ich merke es immer wieder an meinem Hund, weil der liebt es nämlich, an Kreuzungen stehen zu bleiben und in jede Richtung zu schauen, in jede Richtung zu schnuppern, in jede Richtung zu horchen. Und das dauert seine Zeit und ich denke, oh, ich will nach Hause. Ungeduld ist etwas, was, glaube ich, auch ja, vom Gegenspieler Gottes verwendet wird, um uns nicht die Zeit und die Ruhe zu schenken, um auf Gottes Stimme zu hören. Geduld ist das Gegenteil von dem, was der Teufel will. Der Teufel oder auch der Gegenspieler Gottes, das Böse in der Welt, das, was nicht Gott sucht, der macht Druck, der stresst dich, der macht dich innerlich unruhig, der lenkt dich immer wieder ab. Warum? Weil er dich dann wunderschön an der Nase herumführen kann. Er kann dich dann instrumentalisieren, manipulieren. Ablenkungen, Störungen, Stress, Druck, das sind die besten Werkzeuge, um Menschen vom Willen Gottes, von der Fülle Gottes, die er für dich bereithält, abzuhalten. Stress und Druck sind die besten Werkzeuge, damit du keine Wunder erlebst, damit du keine Gebetserhörungen erlebst. Denn dafür, Wunder zu erleben, Gebetserhörungen zu erleben, brauchen wir Präsenz. Müssen wir selber präsent sein, gegenwärtig sein, im Hier und Jetzt. Manchmal müssen wir dafür stehen bleiben, hinschauen, uns Zeit nehmen. Und wenn wir das nicht machen, dann sehen wir gar nicht, wo Gott unsere Gebete beantwortet. Dann nehmen wir das nicht wahr. Dann haben wir nicht die Augen dafür. Ich glaube, Stress, und glaubt jetzt nicht, ich habe auch Stress. Ich weiß, was es ist. Ich habe euch das schon oft gesagt, ich predige immer auch zu mir selbst. Stress ist aus meiner Sicht immer ein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Denn Stress geht immer mit Angst Hand in Hand. Angst, etwas zu verpassen, Angst, nicht zu genügen, Angst, Fehler zu machen, Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, unnützlich zu sein, Angst, den Anschluss zu verpassen. Die ganze Welt, die ohne Gott klarkommen will, ist gekennzeichnet durch Stress. Weil sie ja selber versuchen muss, das Leben, die Welt, die Geschichte zu managen. Wenn wir Stress haben und die Zügel in der Hand halten, dann übernehmen wir eine Rolle, die Gott gehört. Und wer die Zügel an Gott abgibt, der hat keinen Stress mehr, weil er weiß, Gott hat die Kontrolle. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen. Wobei es eigentlich nicht so schwer ist, weil es im Grunde genommen nur den Moment braucht, dass wir ins Gebet gehen und Gott bitten, uns von diesem inneren und äußeren Stress zu befreien. Und dass wir Gott bitten, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und bring du die Frucht der Geduld in mir hervor. Dieses Privileg, ins Gebet zu gehen, in die Beziehung mit Gott, auf ihn zu hören, uns an ihm auszurichten, auf ihn zu schauen, das haben wir immer. Die einzige Schwierigkeit ist, es dann bei Gott zu lassen. Und wenn du trotzdem noch Stress hast, ja, okay, das geht manchmal nicht von heute auf morgen, in den allerseltensten Fällen. Und ich glaube, das Altwerden ist auch mit der Gnade verbunden, geduldiger und gelassener zu werden, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Darum Schritt für Schritt immer wieder Gott bitten um seinen Geist, um die Frucht seines Geistes in unserem Leben. Und er wird es hervorbringen. Gott hört nicht nur unsere Gebete, sondern er hört sie. Steht im Psalm 65, Vers 2. Gott erhört unsere Gebete. Viele Menschen wissen, was es heißt, diesen inneren Stress zu haben. Viele Menschen wissen, was es heißt, in Hab-Acht-Stellung zu leben, weil sie befürchten, dass etwas nicht funktionieren könnte, dass ihre Lebensträume nicht verwirklicht werden können. Viele Menschen haben eben diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil vielleicht schon einmal in ihrem Leben Grenzen, schützende Grenzen für uns selbst, überschritten wurden und Verletzungen verursacht haben, körperlich, seelisch, geistlich. Und dann ist klar, das hat auch was mit unserem Gehirn zu tun, dass die Amygdala, unsere Sirene, sofort, wenn etwas Ähnliches, eine ähnlich bedrohliche Situation entsteht, uns sagt, du musst die Kontrolle übernehmen, du musst aufpassen, du darfst dich nicht ausruhen. Hier ist Gefahr, hier lauert Gefahr. Und das führt uns zu einem inneren Stress, weil wir ja letzten Endes nie wissen können, wann diese Situation auftaucht. Und deshalb reichen kleine Trigger, in diesem Zusammenhang ist das Wort richtig, weil da wird etwas in uns getriggert, eine Verletzung, die lange zurückliegt, aber die uns eben erinnert, es ist gefährlich, Kontrolle loszulassen. Und ich sage dir, Gott weiß das. Gott versteht, warum du Stress hast. Und er wünscht sich, dich von diesem Stress zu befreien. Und er wünscht sich, diese Verletzungen in dir zu heilen. Er will da seine Hand drauflegen. Und die Verletzung heilen, dass sich die Narbe vielleicht noch erinnert an das, was passiert ist. Es gehört zu deinem Leben dazu. Aber er will, dass du dich damit versöhnen kannst, dass du es integrieren kannst in dein Leben und sagen kannst, das war meine Kindheit, das war meine Jugend, mein junges Erwachsenenalter, das habe ich erlebt, das hat mich geprägt. Aber Gott hat seine Hand draufgelegt und es ist heil geworden. Ich kann verzeihen, ich kann loslassen und ich muss nicht mehr in Angst leben. Ich muss nicht mehr Stress haben, dass mir sowas wieder passiert, weil ich Gott vertrauen kann, dass er die Kontrolle hat und dass er es nicht zulässt. Das ist ein Weg, das ist eine Entwicklung, aber ich glaube, dass das Gottes Wille für uns ist. Gott will nicht, dass du gestresst bist. Gott will nicht, dass du dich unter Druck setzen lässt von deinem Chef, von Arbeitskollegen, von deinem Ehemann, deiner Ehefrau, von deinen Kindern. Wir kriegen überall Druck. Warum? Weil wir Menschen mit Verletzungen in uns herumlaufen, die wir erfüllt wissen wollen, die wir, ja, das ist wie so ein Fass ohne Boden. Und das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt. Du kannst noch so viel Anerkennung bekommen und Wertschätzung, aber es scheint wie so in einem Fass ohne Boden durchzufallen. Da braucht es das Fundament. Und das Fundament kann nur Jesus Christus sein. Und wenn Jesus diesen Boden in dein Fass, in deinem Herzen in Ordnung bringt, wenn er die Risse ausfüllt, die Lücken ausbessert, gibt es schöne Verse im Buch des Propheten Jesaja, dass das Gottes Wille ist, das zu tun, dann rutscht das nicht mehr durch. Dann kommt die Liebe rein und sie verbreitet ihren angenehmen Duft. Gott hat Geduld. Wenn du irgendwann wieder diesen Moment hast, wo du spürst, oh, ich bin so unruhig in mir, meine Seele kommt nicht zur Ruhe, ich bin so gestresst und ich erlebe so viel Druck von allen Seiten, dann lege ich dir ans Herz, geh jedes Mal ins Gebet. Bitte Gott, sprich mit ihm darüber. Lege ihm deine Seele, deinen Geist hin. Bitte ihn um Heilung. Bitte ihn um den Geist, um den Heiligen Geist, der Geduld in dir hervorbringt und der Vertrauen in dir hervorbringt. Denn Gott hat Geduld. Warum? Weil er alles gemacht hat, geschaffen hat. Er versteht alle Zusammenhänge. Er weiß, was war in deinem Leben. Er weiß, was ist und er weiß, was sein wird. Gott weiß, was geht und was möglich ist. Er hat immer seine eigene Kraft und Macht im Blick. Darum hat Gott Geduld. Gott schläft und schlummert nicht, heißt es im Psalm 121. Und das bedeutet nicht, dass er wach liegt und sich Sorgen macht, wie wir so manchmal, sondern er schläft und schlummert nicht, weil er ein präsenter Gott ist, weil er immer gegenwärtig ist. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin immer zu jeder Zeit, Tag und Nacht, für dich da. Du kannst immer mit mir reden. Du kannst mir immer dein Herz ausschütten. Du kannst immer um den Heiligen Geist bitten. So leicht hat Gott uns das gemacht. Stress ist niemals Gottes Ziel mit deinem Leben. Gott ist die Liebe und diese Liebe hat Geduld. Und das sehen wir auch in der Bibel. Diese Liebe hat so viel Geduld wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der die Freiheit hat, die Gelassenheit. Ich denke, Geduld und Gelassenheit sind wie zwei Schwestern, die zusammengehören. Der hat so viel Geduld und Gelassenheit, dass er vorzeitig das Erbe auszahlt. Dass er es aushält und erträgt, dass der Sohn das Vaterhaus verlässt. Dass der Sohn Misstrauen ausdrückt und sagt, ich glaube, in der Freiheit geht's mir besser als hier zu Hause. Der hat Geduld, so lange zu warten, bis der Sohn einsichtig wird und zurückkommt. Gott hat so viel Geduld, wie Jesus Geduld hat, als der reiche Jüngling ihm begegnet, der von sich glaubt, dass er ganz gut, eben fromm lebt. Und Jesus legt den Finger in die Wunde und sagt, wenn du gerecht sein willst, dann verkauf deinen ganzen Besitz und gib's den Armen. Jesus hat ihn nicht unter Druck gesetzt. Er hat nicht gesagt, mach das jetzt, sonst gehst du verloren, sonst landest du in der Hölle. So hat Jesus nicht gesprochen. Aber er hat gesagt, wenn du noch mehr das Wesen Gottes kennenlernen willst, dann komm in die Großzügigkeit, in das bedingungslose Vertrauen an Gott als Versorger hinein und gib deinen Besitz auf und folge mir nach. Aber er ist ihm nicht hinterhergelaufen. Er hat ihn nicht bedrängt. Mach das jetzt. Wir machen uns oft den Druck selber. Gott hat ganz viel Geduld mit uns, so wie Jesus ganz viel Geduld mit den Menschen hatte. Jesus zeigt immer wieder, dass er eigentlich nie im Stress war. Zumindest ist mir keine Geschichte, kein Erlebnis bekannt, von dem uns berichtet wird. Jesus war bereit, immer auf den richtigen Moment zu warten, auf den Kairos. Dieses griechische Wort drückt das gut aus. Chronos ist die Zeit, die wir haben oder auch nicht haben. Und Kairos ist der von Gott bestimmte Moment für gewisse Dinge. Zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana kommt seine Mutter und sagt, es gibt ein Problem. Die Weinfässer sind leer. Und die Hochzeit hat gerade mal begonnen. Und Jesus sagt, es ist noch nicht der Kairos, es ist noch nicht der richtige Moment. Er hat Geduld. Er muss sich nicht beweisen. Er denkt nicht, boah, jetzt zeige ich, wer ich bin. Jetzt tue ich das erste große Wunder. Er beschwert sich auch nicht oder hat so eine innere Hektik, wie wir oft haben. Erlebe ich bei Frauen mehr als bei Männern, aber wir wollen ja nicht pauschalisieren, die dann so hektisch werden und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben ein Problem, was machen wir denn jetzt? Welchen Lieferservice beauftragen wir? Ich kenne diesen Stress, so wie Martha ihn auch hatte. Wir meinen es gut, aber gut gemeint ist nicht Liebe. Liebe ist geduldig. Liebe wartet ab. Liebe überlegt, was ist jetzt das Beste zu tun? Was können wir tun? Liebe nutzt den Moment und geht in sich. Und vielleicht hat Jesus das auch getan. Es würde zum Wesen Gottes passen, dass er in diesem Moment in sich gegangen ist und Gott gefragt hat, ist jetzt der Moment? Soll jetzt dein Wesen in mir öffentlich werden? Und ein paar Stunden später war dieser Moment. Und er hat befohlen, Wasser in die Fässer zu gießen und es wurde Wein daraus. Jesus ist in jeder Notlage ruhig und gelassen geblieben. Das heißt nicht, dass er nicht auch schnell handeln kann. Das kann er. Aber nicht so aus einer Hektik und aus einem Stress oder Druck heraus, sondern aus einer Gelassenheit heraus. Der blinde Bartimäus ruft zu ihm und sagt, bleib stehen, ich will wieder sehen können. Und Jesus lässt sich aufhalten, er hat die Zeit. Er sagt nicht, nee, ich muss weiter, ich habe noch einen Termin. Und er nimmt sich die Zeit für Bartimäus und er heilt ihn relativ schnell, würde ich sagen. Zumindest wird es uns so berichtet. Ein andermal lädt er sich selber bei Zachäus ein. Da geht er auch nicht erst mehrere Runden und tut so, ja, ich zeige jetzt mal, dass ich souverän bin und nicht gleich, wenn ich ihn entdecke, gefunden habe. Nein, er sieht ihn und sagt, Zachäus, heute will ich bei dir zu Gast sein. Warum kann er so handeln? Weil er die ganze Zeit mit Gott so eng verbunden ist. Wahrscheinlich hat er vorher schon gespürt oder Gott hat es ihm gezeigt in seiner stillen Zeit am Morgen. Heute wird sich ein Mann im Baum verstecken und ich möchte, dass du zu diesem Mann nach Hause gehst. Der ist bereit, geerntet zu werden. Bist du an der Stelle, dass du morgens in deiner stillen Zeit Gottes Stimme so zu dir reden hörst? Wenn nicht, sei nicht traurig, ist kein Problem. Aber ich möchte dir sagen, das wäre das Ziel, das Gott mit dir hat, dass er so zu dir sprechen kann. Dass er dich so auf Momente am Tag vorbereiten kann und du eben nicht getriggert wirst, sondern vorbereitet bist und geduldig und gelassen reagieren kannst. Lazarus musste erst sterben, bevor Jesus dann letztendlich zu ihm kommt. Die Tochter des Jairus musste erst sterben, bevor Jesus zu ihr kommt. Es gibt mehrere Beispiele über Jesus, die uns aus menschlicher Sicht auf jeden Fall gestresst hätten, aber er hat die Ruhe weg. Denkt nur an den schlafenden Jesus im Boot, mitten auf stürmischer See. Wer von uns kann das? Wer kann so dem Vater im Himmel vertrauen und gelassen und ruhig und geduldig, vertrauensvoll auf das Ende des Sturms warten, mit der festen Zuversicht, Gott hat alles unter Kontrolle? Ich glaube, viele von uns können das nicht. Und da reihe ich mich mit ein. Aber meine Erfahrung ist die, wenn ich dem Heiligen Geist bewusst jeden Tag immer wieder erlaube, Raum einzunehmen in mir, dann erlebe ich Veränderung in mir. Dann erlebe ich das, dass ich geduldiger und gelassener reagieren kann, dass ich weniger gestresst bin, dass ich Unvorhergesehenes besser handeln kann. Und das ist das, was Gott durch den Heiligen Geist in uns hervorbringen will, nämlich das Wesen Jesu, das Wesen der wahren Liebe Gottes. Wer geduldig ist, der hat gelernt, auf das Wichtige und Wesentliche zu warten und sich nicht von Nichtigkeiten ablenken zu lassen, stören zu lassen. Wer geduldig ist, der lässt sich nicht von der ersten Aussage eines Menschen abschmettern, persönlich verletzen oder angreifen, sondern der betet innerlich in der Stille, auch während eines Gesprächs, und bittet Gott um Rat und wartet ab, was Gott ihm offenbart. Wer so eng mit Gott verbunden lebt, der wird jeden Tag kleinere und größere Wunder erleben. Der wird erleben, wie Gespräche sich auf einmal drehen, wie Menschen sich verändern und vor allen Dingen, wie wir selbst wachsen und reifen. Und ganz eng damit zusammenhängt der zweite Punkt: Die Liebe lässt sich nicht reizen. Luther übersetzt es mit, wir haben es vorhin gehört, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ich wollte euch eigentlich den Text nochmal in einer moderneren Übersetzung am Anfang vorlesen, das habe ich aber weggelassen. Da steht in der Neues Leben-Übersetzung, die Liebe lässt sich nicht reizen. Und Luther sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und ich mag eigentlich diese Übersetzung von Luther, auch wenn wir dieses Wort gar nicht mehr verwenden, aber da steckt ja dieses Wort bitter drin. Und wenn wir uns erbittern lassen, wenn wir uns ja reizen lassen, provozieren lassen, dann geschieht nämlich genau das, dass wir so bitter werden, verletzt, beleidigt. Und auch die Gegenseite kämpft dann unerbitterlich für ihr Recht. Es gibt natürlich ein Kämpfen, wir dürfen auch unerbitterlich bzw. hartnäckig sein, wenn es um unser Recht geht im Sinne von Gottes Gerechtigkeit. Denkt nur an die bittende Witwe, die war hartnäckig, die war unerbitterlich und Jesus gibt ihr Recht. Aber das sind wenige Fälle, weil wir dafür erstmal erkennen müssen, was ist jetzt wirklich Gottes Willen, was ist Gottes Gerechtigkeit und wofür darf ich hartnäckig kämpfen. In den allermeisten Zusammenhängen geht es bei uns, wenn wir unerbitterlich werden und Menschen provozieren und reizen, eher um Selbstgerechtigkeit. Wir wollen unsere Sicht der Dinge durchdrücken, wir wollen unsere Meinung behaupten, wir fühlen uns im Recht und kämpfen für dieses Recht mit Mitteln, die nicht richtig sind. Ich glaube, wir Menschen, und es ist egal, ob wir da Christen sind oder nicht, wir lassen uns recht schnell provozieren, eben aufgrund dieser ungeheilten Verletzungen. Und was dann passiert, wenn wir uns provozieren oder verletzen lassen, wenn wir die Dinge persönlich nehmen? Wir können einerseits selbstmitleidig werden und uns selber anklagen. Schon wieder bin ich abgelehnt worden, übersehen worden, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht gebraucht. Oder aber wir rebellieren und wir werden ärgerlich und wir schlagen zurück. Sich nicht reizen zu lassen, das ist eine Seite der wahren Liebe Gottes, die aus meiner Sicht viel zu kurz kommt. Wir lassen uns viel zu oft, viel zu schnell reizen. Wer selbst Druck hat, der macht auch anderen Druck. Und wenn ich anderen Druck mache, dann reize ich, dann provoziere ich den anderen. Deshalb hängt das auch so eng mit dem ersten Punkt zusammen. Wer selbst Druck hat, der macht auch anderen Druck. Wer selbst gepiekst worden ist, der piekst auch gerne andere. Getroffene Hunde bellen, sagen wir auch. Lerne, wenn du etwas persönlich nimmst und es dich verletzt, direkt zu Gott zu gehen, zu Jesus, es mit ihm zu besprechen. Sich reizen zu lassen, sich provozieren zu lassen, Dinge persönlich zu nehmen, zurückzuschlagen, sich in Selbstmitleid zurückzuziehen, das ist nicht das Verhalten eines Menschen, der sich geliebt weiß, in dessen Leben die Liebe Gottes Raum hat. Denn je mehr du der Liebe Gottes Raum in deinem Leben gibst und Jesus in dir Gestalt annehmen kann, desto mehr wirst du in der Lage sein, Kritik sachlich und richtig anzunehmen und einzuordnen, dich vielleicht sogar dafür bedanken zu können, dass dir jemand die Augen geöffnet hat über etwas, was du nicht wahrgenommen hast, der schöne sogenannte Schatten hinter uns, der uns nicht immer im Blick ist. Oder wir lernen, die Kritik auch beim anderen zu lassen, vielleicht nachzuhaken und zu fragen, wie hast du es gemeint? Bei mir kommt das so an, das empfinde ich als verletzend, aber vielleicht hast du es ganz anders gemeint. Im Text aus dem ersten Korintherbrief heißt es ja dann sogar, darauf will ich heute nicht näher eingehen, aber es hängt auch damit zusammen, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Luther übersetzt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Also die Liebe macht keine Liste, der hat mich verletzt, die hat so über mich schlecht geredet, die hat mich ignoriert. Wir tragen viele solche Dinge mit uns herum. Wir tragen das Böse nach. Wir haben solche Listen in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Wir sehen jemanden und denken direkt an das, was mal war. Es ist nicht vergeben, es ist nicht wieder gut gemacht. Du hast einen Konflikt mit jemandem und dann meidest du ihn. Die Liebe, die es mit Gott besprochen hat, ist bereit, diesem Menschen auch nach einem Konflikt wieder freundlich zu begegnen, eine neue Chance zu geben. Eins meiner häufigsten Gebete ist, Gott, ich bitte dich um Liebe für mich selbst, ich bitte dich um Liebe für diesen Menschen. Vergib mir, dass ich schlecht über diesen Menschen gesprochen habe. Schenk mir Liebe für diesen Menschen. Hilf mir, ihn so zu sehen, wie du ihn siehst. Vergib mir, dass ich diesem Ärger in mir nachgegeben habe und mit einer anderen Person darüber gesprochen habe. Die Bitte um Liebe ist meine alltägliche Bitte. Und das Tolle ist, wir dürfen das. Wir sind dazu eingeladen, weil Gott genau das uns schenken will. Er will sein Wesen in uns hervorbringen. Das Böse nicht nachtragen heißt, und hier ist uns Jesus wieder das wunderbarste Anschauungsbild. Diese wahre Liebe hat ja ein Gesicht in Jesus. Das Böse nicht nachtragen und sich nicht reizen oder provozieren lassen, das bedeutet, wenn wir Jesus anschauen, am Kreuz, das heißt, in der Verurteilung und Anklage, die zu Unrecht geschehen ist, Gott um Vergebung zu bitten für den Täter. Es heißt, einem Freund, im Falle von Jesus, dem Petrus, nach dem Verrat in die Augen zu schauen und voller Liebe und Barmherzigkeit zu fragen, liebst du mich? Wenn dich jemand verletzt hat und du hast drüber gebetet und Gott und nimmst Gottes Geist in Anspruch, könntest du zu dem, der dich verletzt hat, hingehen und sagen, ich möchte noch in die Augen schauen können, ich will, dass wir verbunden sind miteinander. Wir müssen nicht die engsten Freunde werden. Es spielen ja viele Dinge eine Rolle miteinander. Aber wir müssen uns als Geschwister im Herrn ehrlichen Herzens freundlich und versöhnt anschauen können. Es bedeutet, so wie Jesus, mit dem Verräter den Brotbissen in den Wein zu tauchen und das Abendmahl zu feiern, wohlwissend, was danach passieren würde. Vielleicht standst du schon mal vorne im Abendmahlskreis und hast jemanden gesehen, mit dem du nicht gut bist. Oder von dem du etwas weißt, wo du denkst, der hat es eigentlich gar nicht verdient, hier jetzt das Abendmahl zu feiern. Ich sage dir, jede Person, die hier vorne steht, inklusive uns Pfarrer, niemand hat es verdient. Wir sind alle schuldig. Niemand von uns ist vollkommen. Und das Abendmahl ist der Ort, wo wir versöhnt werden dürfen. Nicht nur mit Gott, sondern miteinander. Jesus hat nie persönlich verletzt reagiert, obwohl er ganz viel Grund dazu gehabt hätte, weil er ständig verletzt wurde. Jesus brauchte auch keine Bewunderung oder Wertschätzung, nach der wir so oft lechzen. Jesus war immer im Gespräch mit Gott und auch im Austausch mit den Menschen. Er hat sich nicht erpressen lassen, zum Beispiel auch zweien seiner Jünger Ehrenplätze zu vergeben. Die Mutter, ne, unter Druck und Stress, ich sehe die Situation richtig vor mir, bitte, zwei Ehrenplätze zu deiner Rechten und zu deiner Linken für meine Söhne. Und Jesus sagt, hey, das steht mir gar nicht zu. Warum kann Jesus das sagen? Weil er so eng mit Gott verbunden ist und das weiß. Das gebührt nur Gott. Jesus lässt sich nicht von Petrus provozieren nach der Auferstehung, als Petrus wissen will, was wird denn aus Johannes? Welche Pläne hast du für den? War das Neid, Eifersucht, Neugier? Jesus lässt sich nicht provozieren. Der sagt, was geht dich denn das an? Kümmere dich um deine Aufgabe. Ich habe zu dir gesagt, weide die Schafe, das ist genug für dich. Du musst dich nicht noch um andere kümmern, was Gott mit denen vorhat. Jesus hat sich niemals über die Stärken oder Schwächen eines anderen ausgelassen, wenn derjenige nicht dabei war. Er hat es generell nicht gemacht, aber er hat es auch nicht in Abwesenheit von anderen getan. Jesus ließ sich niemals erbittern, reizen, provozieren und er trug das Böse nicht nach. Ich sage nicht, dass wir das aus eigener Kraft können, überhaupt nicht. Aber ich sage, du kannst dich im Gebet dieser alles verändernden und alles heilenden Liebe immer wieder hingeben und dich verändern lassen. Und der dritte und letzte Punkt für heute, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Und auch das passt mit den anderen beiden Punkten zusammen. Es ist ja eine Liebe, die eine Einheit ergibt, ein Wesen, ein Charakter. Denn wer sich reizen und provozieren lässt, dem geht's immer noch viel zu sehr um sich selbst. Die Liebe Gottes aber ist nicht selbstsüchtig, die ist nicht egoistisch, die ist nicht auf sich selbst bezogen, denn Gott ist ein Beziehungswesen. Gott sucht nicht zuerst den eigenen Vorteil, wie er davonkommen kann. Diese Suche nach dem eigenen Vorteil kommt ja aus dem Mangel heraus, sondern er ist eine Liebe, die sich zurücknehmen kann, weil er weiß, dass ihm alles gehört, dass ihm alles zur Verfügung steht. Und in diesem Wissen sollst auch du sein. Du sollst nicht aus dem Mangel heraus leben, sondern aus dem Reichtum. Jesus weiß, dass er alles hat, was er braucht. Und ich denke, das ist der größte Unterschied zwischen der Liebe Gottes und der Liebe, wie die Welt sie versteht. Menschen, die Gott nicht kennen, die predigen auch, liebe dich selbst, verwirkliche deine Träume, kümmere dich zuerst um deine eigenen Bedürfnisse, kämpfe für dein Recht. Und das alles klingt gut und richtig und notwendig, aber die Quelle, woraus das kommt, ist Selbstsucht. Und diese Selbstsucht, die geht ganz oft über Leichen, die ist sich selbst am nächsten und die fragt nicht danach, was ein anderer braucht. Diese selbstbezogene Liebe, die widersetzt sich allen Regeln, damit eben die eigenen Regeln befolgt werden. Sie achtet nicht auf das große Ganze, auf das gelebte Miteinander. Da kann zwar zunächst auch großer Erfolg, große Beliebtheit oder der große Besitz draus hervorkommen, aber innen drin verkümmert die Seele und es verkümmert dein Geist. Warum? Weil diese beiden, Seele und Geist, geschaffen wurden von einem Gott, der Liebe ist. Und diese Liebe ist bezogen auf ein Du, auf ein Gegenüber. Gott hat die Welt nicht für sich selbst geschaffen und er hat den Menschen geschaffen, damit er die Welt genießen kann und dass er mit dem Menschen in Beziehung leben kann. Wir erkennen uns selbst am Du. Und weil Seele und Geist von einem Gott geschaffen wurden, der die Liebe ist, diese beiden wurden von einem Gott geschaffen, der die Liebe ist. Und es ist kein selbstsüchtiger Gott, keine selbstsüchtige Liebe, sondern eine Liebe der Hingabe. Und für Hingabe braucht es immer ein Gegenüber. So ist die Liebe Gottes. Und sie entsteht und sie verwirklicht sich erst im Miteinander und niemals im Alleingang. Gott will ganz bestimmt auch, dass du dich selbst lieben kannst. Er will dir Träume ins Herz legen, die sich verwirklichen. Und er will auch, dass dir Recht geschieht. Aber er will es gemeinsam mit dir, nicht losgelöst, nicht getrennt. Es gibt diese Liebe auch in der Welt. Es gibt Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen und trotzdem diese Liebe Gottes in sich tragen und das nicht wissen. Darum will ich heute keinen Dualismus aufmachen. Die Welt ist böse, kennt nicht die wahre Liebe und die Christen kennen die wahre Liebe und die sind alle gut. So funktioniert das nicht. Das wäre so eine oberflächliche Aussage. Die Liebe Gottes wirkt auch in und durch Menschen, die ihn noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns unsere inneren Augen öffnen lassen, zu erkennen, wer Gott ist, wie er ist und uns Gott hingeben, dass er diese Liebe in uns hervorbringen kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.